Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Erichsen, Hell und Bautzus. Servus. Ja, Lars Sebastian, wie geht's euch? Wie habt ihr die Woche verbracht und verlebt? Sebastian, du bist wieder in Deutschland angekommen, nicht wahr?
Richtig, ich war ja 10 Tage auf Rhodos in Griechenland. Dort arbeiten, sage ich mal, wobei ich sage immer, es ist bezahlte Selbstverwirklichung, aber auch schnorcheln und die Insel anschauen. Das heißt, ich bin bestens erholt, vor allem mal was anderes machen. Ich bin ja jemand, der sehr exzessiv dann sich mit Finanzen beschäftigt. Aber mal ein paar andere Sachen anschauen, das macht den Kopf immer wieder frei. Also von daher Vollgas, würde ich sagen. Ich bin Vollgas hier dabei.
Okay, sehr gut, sehr gut. Lars, bist du auch mit Vollgas heute hier dabei?
Ja, mal gucken, mir ist kalt. Ich habe gestern, war es noch super warm hier und ich habe beide Fenster aufgemacht, um zu lüften im Büro und die habe ich offensichtlich über Nacht aufgelassen und heute Morgen waren noch 13 Grad. Deswegen habe ich mir schnell eine Weste angezogen, um hier auf Betriebstemperatur zu kommen.
Okay, das ist Wahnsinn. Schön zu hören. Bei mir ist 27 Grad gerade in der Wohnung.
Okay, schön dampfig. In München hatten wir auf der anderen Seite der Temperaturskala die Probleme. Wir hatten irgendwie 38 Grad, also es war wirklich.
Ja, Sebastian fährt ja sogar nach Griechenland im Hochsommer. Wenn du so drauf bist, dann kannst du wirklich, musst du immer still sein.
Am Meer hast du andere Temperaturen und in Griechenland haben sie wenigstens die Infrastruktur für so heiße Phasen im Gegensatz zu Deutschland. Da ist alles wunderbar klimatisiert, da kannst du wunderbar nachts pennen. Also von daher.
Die Infrastruktur heißt, sie schenken auch am Strand Cocktails aus.
Die gibt's auch, die Infrastruktur. Also irgendwie wirst du in Schlaf finden. Ob im kalten Raum oder mit 2-0
auf der Lampe. Das ist sowieso das Allerwichtigste, dass die Cocktail-Infrastruktur steht. Ansonsten ist ja alles nichts. So, und damit gehen wir jetzt rein in die Themen, würde ich sagen. Also, wir haben in dieser Woche natürlich das Thema Allzeithochs und die Mag7 Rallye mit dabei, mit der Fragestellung, jetzt besser verkaufen. Wir sprechen über Palantir, die krasseste Aktie der Welt, Ausrufezeichen oder möglicherweise ein Fragezeichen dran machen. Das werden wir gleich nochmal diskutieren und eruieren. Eine Hörerfrage von Luis hat uns erreicht. Arista Networks, was taugt der heimliche KI-Star, fragt er. SpaceX, da führen wir uns die Zahlen zu Gemüte und da ist auch einiges Überraschendes mit dabei gewesen. Gold, endlich das Comeback, Fragezeichen, also zieht Gold jetzt wieder durch zur Oberseite. Dann sprechen wir über die Loser der Woche, da hat jeder einen mitgebracht. Mal gucken, wer es da wird. Und die Fed, ja, da das übersehen jetzt viele, sagt Sebastian, wir werden da natürlich auch mal so ein bisschen in die Intervention in Richtung US-Dollar-Yen reinleuchten mit der Taschenlampe. Und wenn ihr Hörerfragen einreichen wollt, wie der Luis, dann tut das doch bitte in unserer App www.buy-the-tip.de. Eine wunderbare Homepage zu unserem wunderbaren Projekt mit mehr als 50.000 App-Nutzern mittlerweile. Und ja, es lohnt sich auf jeden Fall, das Ding mal runterzuladen, auszutesten. Wir liefern da jeden Tag taufrischen Content rein und haben da auch ein paar schöne Formate, exklusive Formate etabliert, die es wirklich nur dort gibt. Und insofern lohnt sich das, da einfach mal einen Blick zu riskieren. Und wenn es einem nicht taugt, dann einfach wieder runter damit. So, und jetzt gehen wir rein ins erste Thema. Die Allzeithochs, die in dieser Woche gepreist worden sind. Also ich liste jetzt einfach mal beispielhaft ein paar Indizes auf. Und weil es sind tatsächlich einige. Also der S&P 500 ist dabei, der Dow Jones ist mit dabei, der DAX ist mit dabei, der SMI, also der Schweizer Aktienindex und auch der CAC 40, also der französische Leitindex. Und das ist nur eine kleine Auswahl. Und ja, dann haben wir noch Performances beim Microsoft und auch bei Amazon auf 5-Tages-Basis, die weit über 20% liegen. Und ja, da ist jetzt die Frage, also ist das vielleicht in kurzer Zeit doch ein bisschen viel des Guten? Müsste man jetzt vielleicht auch so langsam mal sich mit dem Gedanken tragen, Positionen abzustocken und ein paar Gewinne zu realisieren? Oder ja, wie sieht's aus? Was haltet ihr von dem Thema? Lars, ich spreche dich mal an.
Gerne, ja. Wir haben ja so ein bisschen leicht ironisch, leicht ernst gemeint. Wir können uns erinnern, die Hyperscaler, viele der Mag7 sind nicht so gut gelaufen. Und wir haben hier ja, wir wollen jetzt keine große Victory Lap hier absolvieren, aber in den letzten Monaten in die Korrektur, in die Seitwärtsbewegung eigentlich unisono den Standpunkt vertreten, wir sehen neue Allzeithochs. Die Hyperscaler sehen auch nicht so schlecht aus, dass man sich jetzt von ihnen trennen müsste. Und das hat sich Stand jetzt bewahrheitet. Ich komme gleich noch zu einem sehr langweiligen Fazit, weil, Spoiler Alert, ich glaube, wir werden weitere Allzeithochs sehen. Und dementsprechend, warum man sich überhaupt die Frage stellt, das ist ja eigentlich das Spannende. Warum stellst du dir die Frage, wenn Aktien gut gelaufen sind, wenn Indizes neue Allzeithochs erreichen, ja, jetzt ist doch mal der Zeitpunkt zu verkaufen. Also diese Suche nach dem endgültigen Top im Markt ist wahrscheinlich so mit das Renditeschädlichste, was man überhaupt machen kann. Und noch dazu ist die Marktbreite beim neuen Allzeithoch im S&P 500 eine größere gewesen als in den vergangenen Rallye-Phasen. Die Ergebnisse der Hyperscaler waren fast durch die Bank weg, ganz hervorragend. Und Stand jetzt. Und irgendwann werden die Hyperscaler sicherlich mal als riskantere Unternehmen eingeordnet. Deswegen finde ich es normal, dass sie nicht mehr die alten Bewertungshochs erreichen, aber durchaus neue Kurshochs. Ich weiß, es klingt jetzt alles super bullish. Ich werde gleich versuchen, nochmal das Haar in der Suppe zu finden, aber lass uns erstmal hören, wie Sebastian das einordnet.
Ja, Sebastian. Jetzt als Bär, also nicht du als Bär, sondern generell, wenn man eine bärische Haltung gegenüber dem Aktienmarkt einnimmt und das fiel ehrlicherweise ja auch in den letzten Monaten aufgrund der ganzen Störfeuer, die es links und rechts gab, nicht so schwer, ist es jetzt die letzte Möglichkeit, heiler aus der Sache rauszukommen?
Du meinst als Bär, weil du jetzt denkst, es kommt die Korrektur aufgrund der Allzeithochs, die wir gesehen haben?
Nee, ich meine, also wenn Lars jetzt sagt, es kommen noch weitere Allzeithochs, also sollte man sich lieber dann mit seinen Short-Positionen jetzt schon wieder eindecken?
Ja, also ich finde, ich würde die Frage erstmal trennen. Die Frage, neue Allzeithochs jetzt verkaufen, ist sicherlich eine der teuersten an der Börse. Aber vorwiegend für den langfristigen Investor. Also ich nehme jetzt mal kurz die langfristige Perspektive ein. Wieso sollte ich irgendwas bei Allzeithochs verkaufen? Allzeithochs bedingen neue Allzeithochs. Und ja, irgendwann gibt es mal ein letztes Allzeithoch, dann gibt es eine temporäre Korrektur oder Crash und dann geht es wieder nach oben. Aber wenn ich ja immer wieder bei Allzeithochs sage, oh, ich nehme Positionen aus dem langfristigen Depot heraus, dann verhindere ich den gesamten Zinseszinseffekt, der mir ja wirklich Vermögen schafft. Also mein Lieblingsbeispiel ist Warren Buffett. Er hat bis 1994 400 Millionen Aktien von Coca-Cola gekauft, damals zu $10 pro Stück, also für 4 Milliarden Dollar. Er hat damals vor 30 Jahren 1,6% Dividendenrendite darauf bekommen. Er bekommt heute auf die Position über 25% plus die Kursgewinne der Coca-Cola-Aktie. Das heißt, das schafft man nicht, wenn man immer wieder bei Allzeithochs irgendwie hasenfüßig wird und rausgeht, sondern man muss sich ein Portfolio bauen und dann die Schwächephasen nachkaufen. Also langfristig ist es gibt Dutzende Studien, die sagen, auf keinen Fall ein langfristiges Depot irgendwie verkaufen oder verringern beim Allzeithoch. Das ist das Dümmste, was es gibt. Aus einer taktischen Sicht, wenn ich kurzfristig reingehe, wenn ich jetzt gesagt habe, ich kaufe die Erholung der Hyperscaler, weil die war mir zu billig, ich gehe rein und jetzt haben wir hier neue Allzeithochs, kann man überlegen, wenn es zur Strategie passt, Gewinne mitzunehmen. Wobei ich dann auch sage, warum soll ich bei einem Allzeithoch verkaufen? Entweder ich nehme einen Trailing-Stop und lasse den nachlaufen oder ich mache so eine Strategie, wie es Lars gerne macht. Das heißt, ich nehme einen Teilgewinn mit und lasse den Rest einfach weiterlaufen. Aber ein Allzeithoch bedingt für mich in keiner Strategie einen sofortigen Verkauf. Also langfristig schon gar nicht. Und kurzfristig würde ich immer eine andere Möglichkeit wählen, um dem Markt Luft zu geben, weil die Wahrscheinlichkeit ist hoch, es gibt neue Allzeithochs. Von daher, wieso verkaufen?
Vielleicht darf ich noch ergänzen an der Stelle. Das ist eben auch der Unterschied in der Disziplin. Ich habe Teilgewinne in Microsoft, das ging sehr schnell, im aktiven Portfolio realisiert. Und die zweite Hälfte ist im Übrigen schon weitergelaufen. Man könnte mir also vorwerfen, ja, warum hast du überhaupt Teilgewinne realisiert? Ja, hättest du Microsoft einfach laufen lassen können. Der Unterschied, im langfristigen Portfolio brauche ich einen Plan. Und dieser Plan lautet, ich entscheide mich einmal für die bestimmten Werte und ich kaufe bestenfalls in Schwächephasen nach. Mehr muss ich nicht machen. Das ist eine ganz simple Aufgabe und ich darf dann nicht panisch verkaufen, wenn alle anderen das machen. Timing im langfristigen Portfolio zerstört fast alles. Im aktiven Portfolio weiß ich ja, welches Risiko ich vorher hatte. Und wenn ich bei Microsoft zum Beispiel ein Risiko von 10% akzeptiert habe beim Einstieg, sonst wäre ich wieder ausgestiegen, hätte einen Verlust realisiert. Und Microsoft läuft dann sehr schnell 20 oder 25%, dann habe ich eben schon mehr als mein Risiko verdient. Wenn man noch dazu dann an irgendwelchen charttechnischen Widerständen ist, dann spricht auch nichts dagegen, mal zu verkaufen. Weshalb wir das Thema ja auch aufgegriffen haben, ist, weil so viele gesagt haben, ja, denn was heißt viele, aber doch einige, die sehr skeptisch waren und sagen, das ist alles viel zu schnell gegangen und KI, das ist auch eine Übertreibung. Und der Ansicht kann man ja sein. Und wenn man der Ansicht ist, das alles hier ist eine Bubble und die ist jetzt kurz davor zu bursten, zu platzen, dann sollte man diesen Anstieg jetzt nutzen, um die Positionen, die man sowieso loswerden wollte, zu reduzieren. Nur wie Sebastian ganz richtig sagt, wer so in seinem langfristigen Portfolio rumpfuscht, der muss sich nicht wundern, wenn er irgendwann dann darauf zurückschaut und sagt, irgendwie ist der Markt ja manipuliert oder es ist alles nicht, kann doch alles nicht mit rechten Dingen zugehen, es ist alles nur Liquidität hier, Liquidität da. Kann man alles vergessen. Die Gedanken kann man alles streichen, wenn wir über langfristige Investitionen sprechen.
Okay, also der Punkt ist auf jeden Fall klar geworden. Ich will nochmal auf deine These hinaus. Du sagst, du rechnest mit weiteren Allzeithochs. Ich denke, das wird jetzt nicht nur daraus gespeist, die These, dass du sagst, ein jetziges Allzeithoch bedingt auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass es ein nächstes Allzeithoch gibt, sondern du hast wahrscheinlich noch ein bisschen handfestere Argumente mit dabei. Hängt das auch unter anderem eventuell damit zusammen, dass jetzt auch ein paar Shorties, um nochmal die mit ins Boot zu holen, auf dem falschen Fuß erwischt worden sind und sich jetzt ohnehin dann auch weiter eindecken müssten, also dass auch kurzfristig noch neue Tops erzielt werden?
Das kann sein, dass in diesen Momentum-Crash hinein auch viele Shorties-Positionen eröffnet haben und die werden dann so ein bisschen rausgesqueezed. Aber meine These für weitere Allzeithochs, sowohl in DAX als auch in Europa, als auch in den US-Indizes, basiert vielmehr darauf, dass wir die jetzigen Allzeithochs unter recht schwierigen Bedingungen erreicht haben. Also die Liquidität ist gar nicht sehr deutlich gestiegen. Sebastian wird vielleicht gleich noch was dazu sagen. Ich weiß nicht, ob du das noch direkt abrufbereit hast, aber deine statistische Hirnrinde hat das wahrscheinlich noch. Also rein statistisch macht es sogar Sinn zu sagen, ich kaufe ein neues Allzeithoch, weil in so und so viel Prozent der Fälle dann weitere neue Allzeithochs folgen werden. Aber es ist tatsächlich für mich man muss mal schauen, wie ist der Status quo. Wir haben so gerade irgendwie vielleicht demnächst, aber man weiß es auch nicht so richtig, wie diese Einigung aussehen wird. Straße von Hormuz. Wir haben Inflation. Wir haben nach wie vor 1-2 Zinserhöhungen, die eingepreist sind. Ich sage, es könnte sogar eine kommen. Das würde dem Markt gar nicht schaden. Wir haben eine Zwischenkorrektur im Chipsektor. Wir haben gar nicht mehr so euphorische Marktteilnehmer hinsichtlich der Positionierung. Und wir haben diese Woche ein neues Allzeithoch im S&P 500 erreicht. Also ja, Fahnenstange gerne. Ich glaube nur, dass dieses Allzeithoch schlicht und einfach noch keine war. Und ich könnte mir sogar sehr kurzfristig, also jetzt im August, vorstellen, dass wir einen ziemlich positiven Markt sehen, über den wir uns dann freuen können.
Sebastian, wo soll denn die Liquidität herkommen?
Du meinst, die Aktien jetzt weiter antreibt?
Ja, richtig, richtig.
Wir können das jetzt natürlich anschneiden und dann im Fed-Thema nochmal vertiefen, aber ich finde, wir sehen anhand der Intervention im Yen und auch der Reaktion der Notenbank auch, welche Werkzeuge sie bemüht haben, um zu verhindern, dass entsprechend die Zinsen weiter steigen in den USA, dass man alles tut, um die sogenannte Maturity Wall, das heißt die Refinanzierung im Bereich von Billionen, die die USA jetzt vornehmen müssen, das muss gewährleistet werden. Das heißt, dafür braucht man einen Anleihenmarkt, der entspannt ist, mit am besten fallenden Zinsen und auch Liquidität im Markt, damit genug Marktteilnehmer Lust haben, auch Anleihen zu kaufen. Also die Fed ist jemand, der hier Liquidität schafft. Und wir haben noch den Bankensektor, das darf nicht vergessen werden. Nicht nur die Fed kann Liquidität in die Märkte direkt reingeben, sondern die Banken können ja auch durch Kreditvergabe entsprechend Kapital oder Geld schaffen, was dann in die Märkte reinmeandert. Also von daher, ich bin da positiv gestimmt für Liquidität und dass wir noch genug haben, mal abseits auch der Geldmarktfonds, auch da haben wir Rekordstände im Billionenbereich, wie viel da geparkt ist. Also es gibt noch genug Leute mit genug Geld, die eben nicht im Markt drin sind. Und allein, dass wir über Allzeithochs jetzt verkaufen sprechen, was ja auch viel aus der Community kam, was ja auch viel unter Kommentaren stand, dass wir viel zu bullish wären. Es gibt viele, die sind nicht investiert. Also das ist für mich ein super Umfeld, um positiv und bullish zu bleiben.
Ich habe in dieser Woche ein Interview geführt mit einem Vertreter von Vanguard, also dem zweitgrößten Vermögensverwalter der Welt. Und der hat was total, also aus meiner Sicht zwei Dinge gesagt, die total bullish sind. Also erstmal sagte er, also wir von Vanguard und ja, das ist ja wirklich ein großer Konzern und dort sitzen sehr viele kluge Leute, die laufen die Kapitalmärkte analysieren, die sagen, also ein Ölpreis von $150 würde dazu führen, dass wir in eine Rezession reingehen. Also das bedeutet, selbst wenn wir nochmal auf 120 oder 125 gehen würden in der Theorie, dann sagt Vanguard, also das wird noch lange nicht dafür sorgen, dass wir eine Weltwirtschaftskrise oder so etwas bekommen. Und wir bekommen die erst, wenn der Ölpreis über 4 Quartale hinweg bei $150 war. Das ist Punkt Nummer 1. Also das heißt, da ist ja wirklich eine sehr, sehr hohe Sicherheitsmarge, bis das sich erstmal materialisiert haben sollte. Und Punkt Nummer 2 ist, was war jetzt Punkt Nummer 2? Mein Gott, der Ölpreis? Entschuldigung, es ist mir gerade echt entfallen. Ich sag's euch gleich nochmal, aber ich gebe euch erstmal den Gedanken weiter. Also Ölpreis, könnt ihr damit was anfangen, dass der jetzt gar nicht so die ganz große Gefahr noch darstellt?
Wir haben es ja gesehen, also Lars, du kannst gleich gerne, aber wir haben es ja gesehen, China hat sich zurückgehalten, die Öl weiterhin einzukaufen. Das hat ja den ganzen Markt entspannt, dass wir gar nicht auf $150 kamen und die USA exportieren Nettoöl. Also von daher, der Ölpreis hat im Moment nicht mehr die Macht wie vor 10 oder 20 Jahren. Und die Tendenz ist auch abnehmend, weil wir halt auch mehr erneuerbare Energien im System haben. Also das kann ich unterschreiben. Ich meine, was Vanguard da sagt, zeigt ja die Resilienz der Wirtschaft, die, Lars hat es vorhin richtig gesagt, die Allzeithochs wurden unter schwierigen Bedingungen erreicht, aber sie wurden erreicht. Das heißt, unterschwellig ist die Wirtschaft wahrscheinlich viel, viel stärker, als viele gedacht haben. Und viele haben ja angenommen, die ganzen Aktienmärkte gehen nach unten, weil das wird einen riesen Kollaps geben. Kam nicht, weil die Unternehmen einfach stabiler dastehen, als viele gedacht haben.
Punkt Nummer 2, es ist mir wieder eingefallen, Vanguard geht davon aus, dass es eben keine weitere Zinserhöhung der Fed in diesem Jahr geben wird. Also bei der EZB sehen sie noch einen Zinsschritt von 25 Basispunkten nach oben, aber die Fed, also das ist zumindest die These von Vanguard, wird in diesem Jahr nicht mehr die Zinsen anheben. Zweiter total bullischer Punkt. Lars ist ein bisschen, ja, aber du sagst ja, selbst ein Zinsschritt würde nichts machen.
Genau. Also die Intervention, auf die wir noch kommen, haben quasi überkompensiert, was ein Zinsschritt anrichten würde. Das ist in der Praxis ist ja ein kleiner Schritt, 0,25. Es geht hier um psychologische Signale und manchmal muss dann irgendwie auch ein Thema abgehandelt werden und es geht ein bisschen um Glaubwürdigkeit. Ganz ehrlich, das ist vollkommen egal, ob wir einen Zinsschritt sehen. Im richtigen Umfeld werden wahrscheinlich sogar 2 Zinsschritte undramatisch. Solange der Markt nicht einpreist, so wie er es eben musste vor 2 bzw. 3 Jahren, dass wir aufgrund der Inflation eine neue Zinswelle sehen, dann ist das undramatisch. Und ich glaube auch, dass der Teil ist halt Makro und das auf Sicht von 12 Monaten vorherzusehen, ist wahnsinnig schwierig. Also wir haben ja jetzt schon in den letzten 6 Wochen gesehen, wie schnell die, oder ja, 3 Monate von Zinssenkung zu 2 oder 3 Zinssteigerungen, dann wieder zurück auf 0. Also das hat den Aktienmarkt auch nicht übermäßig belastet. Und was das Öl angeht, würde ich zustimmen. Ich glaube sowieso, das Entscheidende ist, wie schnell das Ganze passiert. Und was sind die Faktoren, die dafür gesorgt haben? Der Markt könnte in einer sehr bullischen Verfassung bleiben bei einem Ölpreis von $130 oder $150, aber nicht, wenn der Ölpreis innerhalb von 1-2 Wochen von $80 auf $150 steigt. Dann muss so schnell eingepreist werden, Inflation und das belastet den Markt. Nicht unbedingt die absolute Höhe des Ölpreises. Wir haben Ölpreise jenseits der $150 gesehen und hatten keine Weltwirtschaftskrise.
Okay, also das bedeutet, Strich drunter, wir sind in der Tendenz nach wie vor positiv gestimmt. Natürlich wollen wir jetzt keine Risiken, die am Markt vorhanden sind, auch kleinreden. Aber wir haben uns ja auch in vorherigen Ausgaben mit diesen Risiken, mit den latenten Gefahren immer intensiv beschäftigt. Im Langfristdepot überhaupt keinen Handlungsbedarf. Das ist jetzt auch das Fazit, was ich mal drunter ziehe unter das erste Thema. Und damit gehen wir mal rüber auch zu einigen Aktienwerten. Palantir ist Aktienwert Nummer 1. Sebastian hat sich den ja gewünscht eigentlich oder hat den vorgeschlagen, in den Ring geworfen. Palantir hat Zahlen gebracht, die waren überragend. Sebastian, hol uns mal ein bisschen ab, liefer uns mal ein bisschen Kontext, was ja, es ist eigentlich echt absurd, was die für bombastische Zahlen geliefert haben. Ne?
Also als Palantir-Aktionär freut da natürlich oder hüpft das Herz, wenn ich diese Zahlen sehe. Und Alex Karp, der CEO, hat ja gesagt, die Zahlen sind nicht von dieser Welt, muss man sagen. Das Umsatzwachstum, also gegenüber dem Vorjahresquartal, 93% plus. Das Wachstum nur im Geschäftssegment der US-Kunden 149% plus. Der Gewinn 225 Gewinn zusätzlich gegenüber Vorjahresquartal. Dann haben wir noch den Free Cashflow, 114% an Zuwachs. Also das sind Zahlen, die haben die Erwartungen massiv übertroffen und zeigen, wie krass Palantir, was ja schon ein Wachstumsunternehmen war, wo ja auch immer war, ja, die wachsen krass, aber können die das halten und ist damit die Bewertung gerechtfertigt? Und wenn ich mir das jetzt anschaue, also ist absolut gerechtfertigt, weil sie sich selber eigentlich nochmal übertroffen haben. Also von daher ist extrem, was da momentan bei Palantir passiert. Und es ist noch viel mehr Potenzial drin, wenn ich mir KI anschaue.
Lieber Beide Dip-Hörer, der Sommer ist heiß und wir als Beide Dip-Team, wir sind es auch. Wir ziehen den kompletten Sommer durch für euch, ganz ohne Pause, und halten euch konstant auf dem Laufenden über Aktien, Bitcoin, Gold und Silber. Wenn du unser Format magst, dann würden wir uns total freuen, wenn du uns abonnierst. Für dich ist es nur ein Klick und für uns sehr wertvolle Wertschätzung für unsere Arbeit hier. Also klick unbedingt den Abo-Button und jetzt weiter. Viel Spaß mit unserer aktuellen Ausgabe. Lars, wie hast du die Palantir-Zahlen aufgenommen? Ich meine, Palantir ist, glaube ich, kein Wert, den du im Depot hast. Aber ich glaube, du verfolgst Palantir recht interessiert, nicht wahr?
Zwangsläufig. Man kommt an dem Wert ja nicht vorbei. Ist ja sicherlich einer der KI-Gewinner. Ich habe Palantir in der Vergangenheit ein bisschen zu skeptisch gesehen. Im Nachhinein muss man das sagen, weil es ja auch ein recht personenintensives Geschäft ist. Und ich dachte, naja, braucht jetzt die so eine SAP-KI, ist das so, es ist umsetzbar. Und die Zahlen sind überragend. Und Palantir ist natürlich teuer. Man kann ja sagen, wann wächst ein Unternehmen? Wir werden noch über ein weiteres im Verlauf dieses Podcasts sprechen. Wann wächst denn ein Unternehmen? Was muss passieren, um in die Bewertung reinzuwachsen? Und man muss ganz klar sagen, natürlich sieht ein KGV von, keine Ahnung, wir sind irgendwo bei 100 oder sowas, das sieht natürlich teuer aus. Aber wenn das Wachstum, was Sie jetzt geliefert haben, in den nächsten 2 bis 3 Jahren in etwa, dürfte auch leicht schwächer sein, aufrechterhalten werden kann, dann wird Palantir in diese Bewertung reinwachsen. Dann ist es eben nicht so teuer. Das ist insbesondere diese Marge ist schon erstaunlich bei dem Kostenblock, den sie so auch haben. Und die große Frage für mich ist, und ich kann sie nicht beantworten, ist, ob dieses Produkt Ontology, um das sich alles dreht, ist der Burggraben so groß, dass es keine anderen, dass keine Microsoft kommen könnte, keine Alphabet kommen könnte, um zu sagen, wir bieten sowas in der Art auch an. Sie sind tief in die Unternehmensebenen integriert, deswegen dieser Vergleich von mir zu SAP. Also man schmeißt Palantir, wenn man sie einmal gebucht hat oder wenn man sie einmal sich einmal dafür entschieden hat, schmeißt man so schnell nicht wieder raus. Der Aufwand ist ziemlich groß. Das ist die Frage, die ich schlicht nicht beantworten kann. Gibt es alternative Produkte, günstigere alternative Produkte, die in den nächsten 3 oder 4 Jahren entstehen werden? Fairerweise, das gilt für wahnsinnig viele Geschäftsmodelle, bei denen ich momentan sage, ich weiß es nicht, ob das, wie schnell das gehen wird. Aber Stand jetzt ist es überragend, was Sie geliefert haben. Und charttechnisch sehen Sie mittlerweile auch wieder einigermaßen bullisch aus.
Also Glückwunsch an alle Palantir-Aktionäre. Wenn man so ein bisschen Wasser in den Wein kippen wollen würde, und den Job übernehme ich jetzt mal, dann fällt auf, dass 80% jetzt des Geschäfts aus den USA stammt. Das war mal leicht niedriger, also ich glaube so 2/3, 1/3 war die regionale Verteilung, also 2/3 USA, 1/3 Rest der Welt, und sie wachsen auch außerhalb der USA nicht mehr so stark, wie sie es in den USA tun. Ein Großteil des Geschäfts stammt ja von Staatsaufträgen, also von der US-Regierung, aber es ist natürlich auch sehr, sehr prägnant zu sehen, dass also sehr, sehr viele Unternehmen in den USA auf Palantir setzen, weil sie natürlich der absolute KI-Profiteur sind, weil jeder, der so ein Large Language Model oder mehrere Large Language Models jetzt einführt bei sich im Unternehmen, dann also auch quasi Palantir braucht, damit das Ding irgendwie quasi überwacht wird. Und das ist natürlich, also aktuell ist ein Burggraben da. Und insofern ist das Premium aktuell wahrscheinlich auch total gerechtfertigt angesichts des Wachstums. Und das ist halt vielleicht die einzige Komponente, also das wirklich eigentlich 80%, also eigentlich ist es ein rein rassiger USA-Konzern vom Geschäft oder wo das Geschäft herkommt. Und das ist vielleicht das Einzige, was man vielleicht so ein bisschen als negativen Punkt anführen kann.
Lass es mich anders drehen. Lass es mich so drehen. Voller Fokus auf die Region, wo du am meisten wächst. Also Alex Karp hat auch gesagt, das Wachstum außerhalb der USA, ich sage mal frei übersetzt, ist zum Kotzen. Das meinte er aber auch dahin, dass du ohne Ende Bürokratie hast, bis du mal irgendwo in Europa einen Staatsauftrag bekommst und dann dreht sich wieder der Wind und dann bist du in Frankreich und dann wirft man Palantir weg für irgendein Startup, was irgendwas gebastelt hat. Also da würde ich auch den Fokus auf die USA legen. Ich hatte es ja vorhin deswegen extra gesagt. US-Geschäftskundenwachstum 150%, KGV dieses Jahr 100, nächstes Jahr 75, 2028 50 geschätzt. Also die wachsen krass rein.
Ja, wenn man ein Geschäft machen will mit jemandem, dann klopft man ja jetzt nicht erstmal an die Haustür und sagt, was das für ein hässliches Haus ist und erwartet dann irgendwie, dass da die großen Aufträge reinkommen. Also ich würde mich vielleicht an Alex Karps Stelle vielleicht nicht jede zweite Woche von der Welt oder so interviewen lassen und dann zum Besten geben, was Deutschland doch für ein kleingeistiges Dreckskaff ist sozusagen im Vergleich zu den USA.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich finde aber, im Kern hat er bei vielem recht. Und es werden dann gerne Zitate rausgezogen, die natürlich genauso was sagen. Also Deutschland wäre ein Dreckskaff. Also natürlich, wir haben in der EU, sage ich mal, hast du viele Staatenlenker und Unternehmen, die jetzt nicht mit der Palantir-DNA, wie man so schön sagt, zusammenkommt. Aber ich halte das nicht für ausgeschlossen, dass die, nachdem sie den US-Markt wirklich richtig abgegrast haben, dann weiter expandieren. Weil die Produktpalette, die sie bieten, und das, was es auch gezeigt hat im Iran-Krieg oder auch die Prävention vor Anschlägen teilweise. Ich meine, Palantir ist ja nicht der Datenüberwacher wie Meta. Palantir gibt dir einfach die Werkzeuge als Staat, als Unternehmen, um damit dann das zu verfolgen, was du machen willst. Beim einen ist es die Optimierung der Lieferkette, beim anderen ist es eine Überwachung der Bürger, kann man ganz klar sagen. Aber Palantir hat Produkte, die weltweit immer mehr nachgefragt werden, aber man fokussiert sich halt jetzt auf das Geschäft, was am schnellsten wächst. Also man kann es aber, ich sehe das aber vollkommen ein, wenn man Palantir kritisch sieht. Aber ich hau mal raus, ich kann mir gut vorstellen, wir sehen neue Allzeithochs in diesem Jahr und wir sind noch weit nicht am Ende, was Palantir wirklich von der Marktkapitalisierung liefern kann.
Also nur um es nochmal wirklich klar zu machen, mir ethisch will ich gar nicht das Fass aufmachen. Ich denke auch, dass die Produkte sehr gut sind, dass sie dort einen fantastischen Job machen. Und ich will jetzt überhaupt nicht mit einer moralischen Bewertung rein. Ich will nur sagen, wenn du außerhalb der USA wachsen willst und auch hier in Europa, dann solltest du vielleicht einen anderen Kommunikationsstil auch an den Tag legen und dann öffnen sich vielleicht auch ein paar Türen dann irgendwann leichter.
Ja, vielleicht öffnen sich ja die Türen da, wo man erwartet, dass demnächst Türen sein werden. Diese Art der Kritik der aktuellen politischen Führung in vielen Ländern kann ja durchaus ein bewusst gewähltes Stilmittel sein, in der Annahme, dass es demnächst, ob nun auf Bundes- oder Länderebene, und das gilt nicht nur für Deutschland, auch andere Regierungen gibt, die ähnlich politisch kritisch durch die Welt liefern. Und sie sagen, ja, da sind wir uns doch einig. Und insofern, darf man auch nicht vergessen, wenn wir über neue Kunden bei Palantir sprechen, dann sprechen wir ja nicht über Hunderte von Kunden, sondern ich meine, sie haben 35 oder 37 neue Kunden. Das sind dann aber immer gleich sehr große Aufträge. Und insbesondere der Commerce-Bereich in den USA ist ja auch stark gewachsen. Vielleicht hat man da momentan auch das gesamte Personal gebunden und arbeitet dann die Märkte ab, die anderen Märkte, wenn es soweit ist.
Das ist ja die Hauptkritik. Also wenn ich nochmal kurz rein darf, neben der Fokussierung auf USA, die man so und so sehen kann, ist aber halt ein Problem von Palantir Skalierbarkeit. Weil du hast die Forward Deployed Engineers, die schickst du in die Unternehmen rein. Und wenn du von denen halt auch nicht genug hast, kannst du auch nicht genug Aufträge annehmen. Also das ist ein Bottleneck bei Palantir, an dem aber gearbeitet wird.
Okay, aber damit haben wir jetzt eigentlich im Wesentlichen alles zur Aktie gesagt. Also Sebastian, vielleicht magst du noch ein Schlussstatement formulieren oder vielleicht eine Art von Ausblick, Kursziel oder dein eigenes Vorgehen bei dieser Aktie. Bist du da langfristig jetzt drin?
Ich habe auch die Schwächephase genutzt. Also ich habe auch viel zu lange, muss ich sagen, bei Palantir zugeschaut, auch nicht wirklich so ganz verstanden, was sie machen. Ich gehe dann nicht nur über die Bewertung an der Aktie, sondern ich beschäftige mich dann auch mit dem CEO und es gibt ein ganz gutes Buch über Alex Karp. Und ich habe jetzt die jüngste Schwächephase einfach genutzt, eine Position zu eröffnen, auch langfristig, weil ich von Palantir total überzeugt bin. Und ich sage auch mal, dass ich mir gut vorstellen kann, dass wir in diesem Jahr auch nochmal ein Allzeithoch über $200 sehen können. Also das Wachstum ist ungebrochen und beschleunigt sich sogar.
Sebastian ist wie Anakin Skywalker. Irgendwann haben die dunkle Seite doch zu sich rübergezogen. War zu verlockend.
Vielleicht war ich schon immer auf der dunklen Seite. Ich war nur ab und zu auf der hellen.
Witzig, ich lasse die Namensspiele weg.
Lass uns mal die Frage von Luis uns zur Brust nehmen. Hörerfrage von Luis, liebe Grüße an dich. Arista Networks, was taugt der heimliche KI-Star? Sebastian, magst du zur Arista ein bisschen was sagen?
Ja, wenn man es mal kurz zusammenfasst, muss man sagen, also richtig starkes Wachstum. Du hast ja in der Peer Group dann andere Ausrüster wie eine Cisco, die ich, kann ich auch transparent sagen, schon länger im Depot habe. Also es ist eher ein Dividendenwert, der jetzt auch durch KI schön ins Laufen gekommen ist. Aber wenn man jetzt eine Arista Networks anschaut, mal über 5 Jahre, ist natürlich die Performance krasser als bei Cisco. Interessanterweise ist aber über die letzten 12 Monate eine Cisco und ein bisschen die etablierteren Werte wiederum besser gelaufen. Aber Arista Networks hat starkes Wachstum, aber auch in meinen Augen eine hohe Bewertung, dass mich jetzt der Wert nicht unbedingt auf dem aktuellen Niveau anspringt.
Lars, wie ist es bei dir?
Ja, also ich will jetzt nicht sagen klassischer KI-Wert, aber sind natürlich mit ihren Produkten, also diese Netzwerk-Switches, die Rechenzentren beziehungsweise die Server miteinander verbinden, wenn man so will, im Mittelpunkt des Geschehens. Deswegen finde ich die aktuelle Bewertung auch gerechtfertigt. Ich finde sie nicht zu teuer, aber man wünscht sich natürlich für, wenn es nicht um charttechnische Einstiege geht, dann wünscht man sich natürlich ein Zeitpunkt für den Einstieg, bei dem das Chance-Risiko-Verhältnis eher auch fundamental auf der positiven Seite ist und nicht, wo man sagt, ja, ist fair. Und wir haben diese Korrektur ja vor kurzem in vielen Werten gesehen. Da ist Arista bis fast $157 gefallen und hat dann, wie so viele Werte aus diesem Sektor, eine ziemlich schnelle Rallye hingelegt. Also kurzum, da ich davon ausgehe, dass wir hardware-seitig in den nächsten 2 Jahren, Minimum in den nächsten 2 Jahren, weiterhin am Anschlag produziert wird, gehe ich auch davon aus, dass Arista eine spannende Investition ist. Für einen Neueinstieg in einem taktischen oder aktiven Portfolio würde ich da aber eher eine Korrektur nutzen. Ich sage aber auch, charttechnisch sieht das momentan richtig gut aus. Also vielleicht ist dieser leichte Abverkauf, der jetzt gerade stattgefunden hat, vom Hoch. Sie war in der Spitze nach den Zahlen bei 213, ist jetzt bei $192. Das sieht wie so ein klassischer Rebound aus, also Rücksetzer an das Ausbruchsniveau. Also ob wir da tatsächlich nochmal in den Bereich $170, $160 fallen, darauf würde ich mich nicht verlassen. Es sieht charttechnisch wirklich recht bullisch aus.
Also würdest du sagen, das könnte sich lohnen, entweder hier schon bei den $190, ich habe jetzt mal den Chart aufgemacht, bei $190, also wo sie jetzt, also noch ein Tickchen tiefer, dort schon was aufzumachen, oder würdest du sagen, ja, vielleicht sollte man das doch abwarten, dass sie auf die 20er-Tage-Linie, also ungefähr so bei $177, dass man dort vielleicht nochmal ein gutes Niveau erwischt, um einzusteigen?
Ja, zwischen $177 und $180. Daran erinnern, dass es ganz normal ist, dass man bei charttechnischen Setups ganz häufig zuschauen muss, weil sie einfach nicht erfüllt werden. Das gehört damit dazu. $177 bis $180 wäre, wenn ich nach einem Einstieg suchen wollte, mein Bereich. Und dann ganz simpel, unter $156 sollte die Aktie im Anschluss nicht abrutschen, weil dann diese Trendbeschleunigung wieder dahin ist.
Okay. Aber damit haben wir, glaube ich, Arista dann kurz und knackig. auch abgearbeitet. Also Luis, du hast jetzt hier ein bisschen Gedankenfutter und ein bisschen Anregungen bekommen, Recherchematerial, um nochmal ein bisschen weiterzugehen. Lass uns jetzt über SpaceX reden. Das kam überraschend, die Zahlen. Was war denn da überraschend, Sebastian?
Überraschend war das Übertreffen der vorherigen Erwartungen der Analysten. Also wenn ich mal aufs Zahlenwerk hier blicke, ich habe ein paar Notizen. Der Umsatz lag ja bei 7,8 Milliarden. Erwartet waren 6,8. Also mehr als oder eine Milliarde mehr über den Erwartungen liegend, ist schon mal ordentlich drüber. Und auch der Verlust pro Aktie kam rein mit minus 0,09 Dollar oder 9 Cent. Erwartet waren 26 Cent. Also da muss man sagen, das kam überraschend. Aber was ich auch interessant finde, ist, wenn man mal bei SpaceX reinschaut in die CapEx, ist ja das große Thema bei den Hyperscalern. Die CapEx, also die Investitionsausgaben, sind jetzt nicht auf dem Niveau von Alphabet, wo man 150 Milliarden, 200 Milliarden spricht, wie bei den anderen Hyperscalern. Aber die CapEx liegen, ich habe sie mal zusammengerechnet, bei 18,4 Milliarden. Und die Überraschung war eigentlich, die Investitionsausgaben, und viele denken ja bei SpaceX an Raumfahrt, die liegen im Raumfahrtbereich bei einer guten Milliarde. Dann haben wir Starlink mit drin. Da liegen die Investitionsausgaben auch bei einer guten Milliarde. Das heißt, da fehlt noch ein bisschen was, bis ich auf 18 Milliarden komme. Und das geht die Differenz vollkommen in KI. Das heißt, Elon Musk investiert massiv in KI mit SpaceX, wird eine richtige KI-Wette. Und das soll man halt oder sollte man auf dem Schirm haben, ob da dann auch entsprechend Geld verdient werden kann oder eben nicht. Also zum Teil wird mit KI schon Geld verdient. Das sehen wir anhand der Zahlen. Aber der Markt hat natürlich den Wert zeitweise abgestraft, wenn man sich nicht sicher ist, ob diese Ausrichtung und diese massiven Investitionen in Richtung KI, ob das zu einem großen Geschäftsmodell in der Zukunft wird oder eben nicht. Also das kam auch überraschend für mich. Zum einen die positive Überraschung, aber zum anderen diese KI-Wette.
Lass uns gerne gleich auch nochmal ein bisschen da tiefer rein in die KI-Wette, auch in die Ausgaben und so weiter. Aber ich sehe hier bei Market Screener, dass jetzt ab Donnerstag der Free Float, also die frei handelbaren Aktien, sich verdoppelt haben, weil nämlich eine Lockup-Frist oder die erste Lockup-Frist ausgelaufen ist. Es kommen 900 Millionen Aktien quasi nochmal auf den Markt sozusagen, also beziehungsweise können jetzt verkauft werden von Investoren, also von Frühinvestoren, und deswegen steigt der Free Float von 4,9 auf 11,8%. Könnte das jetzt nicht also auch dort ja nochmal massiv Kursdruck drauf geben?
Also in der Regel sind Dinge, bei denen man schon weiß, was passieren wird, bei weitem nicht so kursbestimmt, wie sich das viele vorher denken. Ich habe mit ein bisschen Schrecken drauf geguckt, weil ich glaube, dass viele Privatanleger genau den Gedanken hatten. Donnerstag kann die Aktie eigentlich nur fallen. Denn ganz ehrlich, viele von den frühen Zeichnern der Aktie, also ich meine nicht Zeichnern zum IPO, sondern die über Venture Capital Fonds oder über Finanzierungsrunden da reingekommen sind, die haben alle noch ein Plus. Und wenn ich dabei gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, ja, einen Teil jetzt mal rausnehmen. Also es kann eben bei Elon alles passieren, das kann nicht schaden. Und dementsprechend gab es reichlich Umsätze bei Short-Zertifikaten in SpaceX. Und siehe da, die Aktie ist am Donnerstag nicht gefallen, sondern sie ist gestiegen, weil einfach so offensichtlich nicht Geld verdient wird an der Börse. Man darf eins nicht vergessen, der Free Float, der sich hier steigert, hat ja auch positive Effekte. Es gibt viele Adressen, die auch bestimmte Regularien haben, dass sie nur in Werte investieren dürfen mit einem bestimmten Free Float. Und dieser Free Float, ja, die vorher war die Aktie, ich glaube, die hat eine Shortquote von über 30% gehabt. Und in dem Moment, wo dann an so einem Tag die Aktie nicht fällt, werden auch viele sicherheitshalber dann wieder ihre Shorts glattstellen. Also das ist einfach ein heißes Eisen. Und da auf kurzfristige Bewegungen zu spekulieren, das ist meines Erachtens nicht der richtige Ansatz.
Okay, dann lass uns mal diese KI-Wette nochmal ein bisschen stärker beleuchten. Also könnt ihr da nochmal ein bisschen zusammenfassen oder Einblicke geben, worin diese KI-Wette bei SpaceX jetzt ganz konkret besteht?
Naja, zum einen sagt ja Elon Musk, oder braucht SpaceX KI natürlich für das, was sie machen. Also für die Raumfahrt ist es ja nicht von Nachteil, wenn du deine eigene KI hast, deine Rechenzentren, deinen Zugriff. Aber wir haben ja auch, dass SpaceX bereits Rechenzentren vermietet an Anthropic. Das heißt, du hast zum einen die Vermietung und die Eigenentwicklung für was auch immer da noch alles kommen wird. Aber man muss ja wirklich sagen, ich bemühe mich mal des Englischen hier, SpaceX ist wirklich late to the party. Also wo andere in Rechenzentren weit über 100 Milliarden investieren, kommt halt jetzt SpaceX mit 15 Milliarden. Ja, ich verstehe das Geschäftsmodell, aber das ist auch die Skepsis des Marktes. In meinen Augen war das auch eher die Schwäche der Woche, die wir anfangs gesehen haben. Das Einpreisen, ob da wirklich jetzt das nächste große Geschäftsmodell kommt oder nur eine Mini-Kopie von dem, was Alphabet, Meta und wie sie alle heißen, eh schon machen. Also das ist die Skepsis. Und was mich auch noch überrascht hat, war, es gab keine wirkliche Elon Musk-Karotte für die Investoren in der nachfolgenden Telefonkonferenz. Also, weißt du, so eine Riesenvision war da jetzt auch nicht unbedingt drin. Also, das drückt in meinen Augen auf den Kurs. Und um nochmal auf die Aktie zu kommen, wir haben ja seit den Hochs mittlerweile über 50% auch schon verloren. Das heißt, das ganze Verkaufen derjenigen, die jetzt die Lockup-Fristen gelockert werden, das ist ja schon eingepreist momentan. Also das ist jetzt sicherlich nicht das Thema, was der Markt spielt, sondern eher verdienen die Geld mit dieser KI-Wette, die sie momentan machen.
Ja, Lars? Ja, also Sorry. Die, man darf eins nicht vergessen, die Hyperscaler haben ihr Cloud-Universum über viele, viele Jahre aufgebaut und teilweise zu Zeiten, als es auch noch deutlich günstiger war. Und Hardware-Business, damit kann SpaceX nicht absehbar nicht, weder die Marge noch den Free Cashflow erwirtschaften, beziehungsweise die entsprechende Free Cashflow-Quote erreichen, dass die aktuelle Bewertung gerechtfertigt ist. Ich finde es nachvollziehbar, dass man sagt, wir haben ein bisschen, weil XAI einfach oder Grok einfach nicht so gut läuft, dass wir dann natürlich daraus das Beste machen und vermieten. Aber das war vor einem Jahr noch eine Notlösung und jetzt sagt man, weil das eben momentan den Hauptteil des Umsatzes bringt, ja, das ist doch wohl eine wunderbare Strategie. Also so wird SpaceX. Ich habe mal mir angeschaut, was müsste bis 2030 passieren, damit man heute sagen könnte, ohne den Musk-Faktor, was müsste SpaceX denn für Umsätze erzielen? Und da wären wir bei Starlink müssten wir mindestens 100 bis 120 Milliarden annehmen. Wenn wir AI, Compute, XAI nehmen, mindestens 100 bis 150 Milliarden, also alles Umsätze. Space Launch Starshield um die 30 Milliarden. Das ist allerdings ein sehr margenstarkes Geschäft, weil sie da, es ist kein Oligopol, es ist ein Monopol. Und dann fällt vielleicht noch irgendwas Neues ein, womit man auch nochmal 20 Milliarden verdient. Also man müsste irgendwo in dem Bereich 300 Milliarden Umsatz kommen und dann braucht man eine Free Cashflow Marge von 20-25%, wären wir bei 85 Milliarden Dollar. Und wenn wir dann ein normales KGV von 30 ranlegen, dann sind wir irgendwo bei einer Bewertung von 2 Billionen Dollar. Und wenn man das jetzt hört, das sind noch 4 Jahre bis dahin, dann will ich gar nicht sagen, dass das ausgeschlossen ist. Nur wenn man das mit den aktuellen Zahlen vergleicht, dann sieht man, was das noch für ein enormer Weg dahin ist. Und alles andere, was jetzt hier auch bei der Bewertung zu diesem Kurs noch drin ist, ist das Vertrauen darauf, dass Elon Musk all das A erreichen wird und noch viel mehr. Und Elon Musk selber sagt ja, wir machen nicht. Und das muss man dann eben auch manchmal fragen, wenn man das ohne irgendeine Herleitung schreibt. Er sagt ja nicht, wir machen 300 Milliarden, sondern bis dahin machen wir 1000 Milliarden. Wenn Sie bis dahin 1000 Milliarden machen, ja, dann sind Sie sehr günstig bewertet heute. Nur wie lange geht ein Markt daher und sagt, naja, wenn der Mann das sagt, dann wird das wohl erreichen. Und das ist so ein bisschen, das wäre für mich, ich würde nicht gegen jemanden, der so schnell mit so einer Fähigkeit Kaninchen aus dem Hut zaubern kann, würde ich nicht wetten. Also ich werde den Wert ganz sicherlich nicht shorten. Und wenn mir heute einer sagt, wart mal ab, SpaceX steht in 3 Monaten wieder 150, 60 Dollar, dann würde ich sagen, ja, es kann durchaus passieren. Ja, da ist genügend Narrativ dran. Nur ich möchte nicht mittel- und langfristig von einem Wert in einen Wert investiert sein, dessen Bewertung mal mindestens zu 80% oder 90% von einem einzigen Mann abhängig ist. Das ist ja nicht irgendein austauschbarer CEO.
Okay, aber Starlink ist natürlich schon recht einzigartig. Also das ist schon ein Segment, was also aus meiner Sicht fast ein No-Brainer ist. Aber diese AI-Infrastructure, das ist hier das zweitgrößte Segment, das ist jetzt also, wenn ich das richtig verstanden habe, einfach nur ein ganz klassisches Cloud-Geschäft, richtig?
könnte man so runterbrechen. Cloud-Geschäft natürlich mit Eigenentwicklung deiner KI von Grok und allem, aber Geld wird verdient, indem du bereits an Anthropic zum Beispiel Rechenzentren vermietest, ja.
Ja.
Weil du gerade die Kapazität nicht alleine brauchst. Das ist ja das, was Meta auch macht. Die sagen, wir investieren für die eigenen Modelle, aber wenn wir sie nicht brauchen, die ganze Kapazität, vermieten wir die. Man könnte auch sagen, es ist eine cleverere Auslastung von Kapazitäten, wenn man es positiv drehen will. Aber der Markt will natürlich sehen. Also wenn ich 80% meiner Investitionsausgaben auf KI setze, will ich auch sehen als Markt oder als Aktionär, was ist die Vision?
Das Ding ist nur, da gibt's halt, also du trittst ja mit Google, mit Meta, mit AWS und so weiter in den Ring, mit Microsoft natürlich, die ja schon viel größere Kapazitäten haben, die schon viel länger in dem Business aktiv sind und die deswegen natürlich auch ein bisschen mehr Erfahrung haben, ein bisschen mehr Einblick. Ich weiß jetzt nicht, wie komplex das en Detail ist, das Geschäft, oder ob das halt einfach jeder... jedes Wald- und Wiesenunternehmen in der Theorie auch machen könnte mit genug Geld.
Du musst einen Großteil davon halt kaufen, weißt du, weil du es nicht selber... Ja. Und das ist der Unterschied. Du brauchst ja die gesamte Hardware, die ja keiner selber herstellt. Und sämtliche Hersteller produzieren auf Anschlag und verkaufen alles. Und dementsprechend kannst du da nicht durch besonderes Verhandlungsgeschick sagen, ich meine, sie haben 2,5 oder 2,6 Milliarden Umsatz gemacht und sie haben 15 Milliarden investiert. So, das betrifft andere auch. Aber wenn du Unternehmensteil für Unternehmensteil dir anschaust, dann ist sicherlich Starlink hat massives Wachstumspotenzial, muss allerdings auch durch das, ohne das letztlich ist es ja ein Subventionsgeschäft momentan noch, weil diese ganzen Satelliten ins Weltall zu bringen, selbst wenn man es selber macht, das kostet natürlich trotzdem Geld. Und ich weiß nicht, rund um Musk-Unternehmen entstehen dann immer so Geschichten, wo man denkt, das klingt aber sehr plausibel. Ja, wartet ab, die werden noch der größte Mobilfunkanbieter der Welt. Das kann rein theoretisch sein, aber dazu müssten sie irgendeinen Mobilfunkanbieter kaufen, weil jeder, der mal über Starlink im Internet war oder telefoniert hat, weiß, das ist grandios, wenn du mitten in der Valla Pampa, und es gibt auch im Übrigen in einigen Gebieten in Ostdeutschland Gebiete, wo die Netzabdeckung super schlecht ist, da freust du dich natürlich über Starlink, nur Geschwindigkeit und Qualität sind unter dem, was bei einem normalen Mobilfunkanbieter ist. Also dass Starlink jetzt mit einmal der größte Mobilfunkanbieter wird, mit dem Satellitennetzwerk. Man muss die Zahlen dann, wenn man das möchte, schon ganz nüchtern betrachten. Und wenn man das macht, dann ist da wahnsinnig viel Fantasie drin.
Mit Starlink könnte ja dann auch tatsächlich Glücksburg Internet bekommen.
Also Glücksburg hat, wenn man will, eine doppelte Absicherung. Telekom, also das funktioniert ja ganz gut. Ich will noch unterteilen, die Älteren wissen noch, dass es noch D1 und D2 gab, aber das funktioniert hier ganz gut. Außerdem habe ich Glasfaser und wenn ich will, kann ich auch jederzeit zu einem dänischen Anbieter wechseln. Die springen nämlich mit ihrem Netz auch hier rüber. Also ich bin fully equipped hier.
Voll redundant.
Volle Kanne.
Und dann noch Starlink quasi auch noch mit ja, rein.
Brauche ich aktuell nicht. Habe ich aber schon zweimal im Urlaub gehabt und ist auch grandios und ist auch einfach. Aber es hat nicht die gleiche Geschwindigkeit wie ein Glasfaseranschluss.
Ja. Ja, okay. Gut, also es bleibt spannend bei Elon Musk und seinen Unternehmen und wir werden SpaceX natürlich weiterhin sehr, sehr interessiert verfolgen und auch weiterhin diskutieren. Jetzt machen wir aber erstmal einen Move hin zu Gold. Da hat sich in dieser Woche nämlich was ganz Positives für Long-Investoren ergeben. Ein Ausbruch hat stattgefunden und zwar über die $4,250. Ich glaube, bei 4,3 waren wir sogar zeitweise. Ist das endlich das große Comeback nachhaltig oder hat jetzt Gold einfach nur mal einen kleinen Freudenhüpfer hingelegt, der möglicherweise sich jetzt auch bald schnell wieder in Luft auflöst? Lars, was meinst du?
Das weiß ich nicht. Ich kenne die Zukunft nicht, auch nicht Gold betreffend. Was ich weiß, ist, dass die Wahrscheinlichkeit das ist eine Frechheit, aber da kein Messias. Was ich weiß, ist, dass die Chancen der Bodenbildung deutlich gestiegen sind durch diese Bewegung. Bestenfalls, wir nehmen wie so oft am Freitagvormittag auf, bestenfalls, wir sind aktuell bei $4,296, wird das Ganze auch auf Wochenschlusskurs bestätigt. Und wir haben ja hier im Juni beziehungsweise dann Anfang Juli nochmal darüber gesprochen, dass es eine positive Divergenz gab in einem Indikator namens RSI. Der hat sich jetzt bis jetzt zumindest positiv auf den Preis ausgewirkt. Das hängt natürlich auch mit der Dollarschwäche zusammen, um mal was Fundamentales reinzubringen. Und dementsprechend wurden die frühen mutigen Käufer belohnt, was man auch sagen muss. Das gilt für viele Edelmetalle übrigens, nicht für Gold. Das ist Stufe 1. Das ist schon mal die Unterstützung, die jetzt hier getestet wurde. Und wir sind zur Oberseite abgeprallt. Das ist noch kein Prozyklus-Kaufsignal, aber ich bin ziemlich bullish für Gold. Und wenn ich raten sollte, das kann ich natürlich machen, dann würde ich sagen, wir haben den Boden oder den Zwischenboden hier im Kasten.
Was hat denn Platin und was hat Palladium damit zu tun?
Also die normalerweise in sich entwickelnden Bullenmärkten in Edelmetallen sieht man, dass zuerst Gold läuft, dann kommt der, ja, man kann schon fast nicht mehr hören, zumindest nicht, wenn man da schon 1000 Videos drüber gemacht hat, der kleine Bruder Silber, das Gold des kleinen Mannes, zieht danach. Und Palladium und Platin ziehen dann später nochmal nach und machen dann übrigens oft sehr dynamische Bewegungen. Was wir jetzt gesehen haben, ist, dass zeitgleich mit der Bodenbildung alle anderen sich auch positiv entwickelt haben. Und das ist jetzt ein rein statistischer Wert. Wenn eine Bodenbildung in Gold, also so eine, ja, wir laufen erst seitwärts und dann steigen die Kurse ziemlich dynamisch, wenn die einhergeht mit gleichzeitig steigenden Kursen in Platin und Palladium, dann, und nochmal rein statistische Betrachtung, dann war die Wahrscheinlichkeit dafür, dass es wirklich ein nachhaltiger Boden war und dass sich dann eine neue Rallye entwickeln kann im Laufe der Zeit, die war deutlich höher. Und das haben wir gesehen. Platin, Palladium haben sehr schön mit angezogen. Und Silber im Übrigen auch, ich weiß nicht, sind über $63 mittlerweile. Und wer die ganze Zeit überlegt hat, ja, ich steig wieder ein in Gold und Silber, aber erst wenn sie steigen, der kann sich vielleicht als Wochenendaufgabe mal vornehmen zu überlegen, ja, was wollte ich denn eigentlich genau haben? Weil was wieder nicht funktionieren wird, ist rückwirkend zu kaufen, wenn wir auf neue Allzeithochs sehen. Und ich glaube, dass wir in den nächsten 12 bis 18 Monaten neue Allzeithochs sehen können.
Ja, man kann es ja zumindest mal probieren, den Broker zu überreden, dass er einem den Kurs von vor 3 Wochen nochmal einbucht, wenn man schon 20% höher steht.
Davon bräuchte man nur einen Tag in seinem Anlegerleben. Das sollte dann eigentlich reichen.
Ja, das sollte eigentlich reichen, dass man dann, forever am Strand liegt. Aber Sebastian, Gold, wie ist dein Blick?
Was soll ich da anfügen? Also Lars hat es genau skizziert. 4,2 war die wichtige Marke, die hatte ich immer genannt. Wir sind drüber. Wochenschlusskurs ist natürlich noch mehr bestätigend. Wenn ich mir die Entwicklung angucke, so seit Juni, das ist sehr konstruktiv für eine Bodenbildung. Interessanterweise, ich will noch ergänzen, Platin, Palladium haben ja auch schön angezogen. Silber jetzt erst am Freitag über so 63,30, 63,40. Also wenn wir da auch einen Wochenschlusskurs drüber bringen, können wir auch sagen, der Silberpreis hat hier die Bodenbildung abgeschlossen. Das finde ich sehr konstruktiv. Und ich will noch ergänzen, Gold trotz momentan sogar steigenden Realzinsen, das ist ein Zeichen von Stärke. Und wenn ich mir so den Kupferpreis anschaue, der auch gut gelaufen ist, der zieht natürlich eher mehr industrieabhängige Metalle wie Platin, Palladium und Silber nach oben, was ein Zeichen ist, dass es der Wirtschaft wiederum gut geht. Also wir sehen im Edelmetallkomplex, über den momentan ja immer weniger sprechen, Bodenbildungen, was sehr positiv ist. Ich muss aber sagen, bei den Minern, ich habe jetzt so die Junior-Goldminen auf dem Schirm, auch die Silberminen, ich werde da in Kürze auch was vorbereiten, zusammen mit denen bei Byte the Plus bei uns in der Community, aber die sind extrem schnell gesprungen, also teilweise in 2-3 Tagen 15% in einem ETF. Das ist mir dann doch zu heftig, jetzt reinzugehen, da wird es wieder eine Schwächephase geben, aber wenn wir jetzt wirklich diese Wochenschlusskurse bekommen, dann ist es auch an der Zeit, ein bisschen spekulativer wieder in diesem Edelmetallkomplex reinzugehen. Also sehr positive Entwicklung, was wir da gerade sehen.
Manchmal schauen wir immer auch so ein bisschen spöttisch auf das Sell-Side-Analysten-Dasein, also nicht das Dasein, sondern halt, dass die auch immer so, ja, also eine Aktie gibt nach und dann wird das Kursziel irgendwie aber auch nach unten hin gesetzt. Wir haben auch in den letzten Wochen unter anderem auch von Goldman, Sebastian, gesehen, dass da Kursziele von Gold nach unten gesetzt worden sind. Jetzt will ich hier diese Woche noch nicht als die ganz große Trendwende ausrufen, aber wenn sich das jetzt verstetigen sollte, sehen wir dann auch wieder etwas bullischere Kursziele nach oben hin 5.600 Dollar, 6.000 Dollar und so weiter?
Absolut. Das ist ja, weißt du, dieses Spiel, wo ich sage, Kursziele bei Gold interessieren mich jetzt nicht großartig von Banken. Also wenn dir nichts mehr einfällt, über was du sprechen kannst als Finfluencer, dann nimmst du ein paar Kursziele. Aber die Banken sind da sehr prozyklisch. Also wenn wir jetzt eine Bodenbildung sehen und Gold geht auf 4,5, 4,6, dann sagen alle, wir werden Ende des Jahres bei 5.000 stehen. Und wenn Gold nach unten geht, also die Begründung, das Research ist gut, weil da sind gute fundamentale Daten drin, aber die Kursziele, zum einen sind die prozyklisch und zum anderen, die Extremeren bringen dir halt mediale Aufmerksamkeit. Also wenn jetzt Deutsche Bank raushaut, 8.000 Euro oder 8.000 Dollar Kursziel, dann gucken alle drauf, dann hast du mit deinem Research halt auch entsprechend mediale Aufmerksamkeit erreicht. Aber so viel sind jetzt diese ständigen Anpassungen, finde ich, auch nicht wert. Vor allem, wenn man langfristig investiert ist wie ich, ist es dir eh wurscht, was deine Bank dazu sagt. Selbst Goldman.
Zur Verteidigung muss man sagen, die stehen nicht morgens auf und sagen, was mache ich denn heute mal? Sondern es ist ja die Aufgabe eines Sell-Side-Analysten in regelmäßigen Abständen, die ihm meist auch vorgegeben sind, dann, also oft quartalsweise, seine Analysen anzupassen. Also möchte ich gar keine Lanze brechen für die, aber wenn du halt jedes Quartal was sagen musst, ja mei, du machst dich eben auch unglaubwürdig, wenn du dann sagst, ja, ich mache einfach komplett Cheerleader, Gold 10.000, bald, Rest ist mir egal.
Hättest
tschüss,
du aber die beste Trefferquote gehabt.
Einmal im Quartal was sagen zu müssen, also das ist ja wirklich, das ist ja Gold. Ich meine, wir müssen ja jede Woche müssen wir ran ans Mikro und dann auch noch sofort mit 7 Themen.
Ja, ich befürchte, Sie haben für 10.000 Basiswerte nicht 10.000 Analysten. Ja. Manche müssen wahrscheinlich sogar zu 2 Werten was sagen.
Nein, das ist jetzt natürlich alles nur mit dem Augenzwinkern. Also
keine Spökes, ne? Wie sagst du immer?
Spökes. Das war jetzt alles Spökes. Genau, wir wollen ja auch, also die Analystenzunft hier auch gar nicht irgendwie schlecht dastehen lassen. Also deswegen, das war jetzt halt nur mal so ein bisschen provokant alles formuliert, sagen wir es so. Aber hey, mehr gibt's aktuell dann offenbar zu Gold, Silber, Platin, Palladium vielleicht nicht zu sagen. Also sehr gerne, schreibt's mal rein in die Kommentare, ob ihr da nochmal auch in der nächsten Woche vielleicht ein Deep Dive möchte zu einem von diesen Werten. Ich könnte mir vorstellen, ja, Gold und Silber haben wir schon recht häufig behandelt. Vielleicht sollten wir mal auch die anderen Metalle da so ein bisschen covern, wenn sich da interessante Bewegungen ergeben und woher die kommen, wie die ausgelöst werden und so weiter und so weiter.
Also und auch die Aktien. Sorry,
und auch die Aktien natürlich, ja.
Total spannende richtig. Platinaktien in dem Bereich. Ja, also,
ja. Sehr gerne. Also wie gesagt, Angebot steht. Schreibt's rein in die Kommentare. Ihr könnt hier auch ein bisschen mitbestimmen, was wir so treiben hier in puncto Themen. So, und jetzt gehen wir weiter zu den Losern der Woche, bevor wir uns dann dem Yen widmen und der FED-Intervention. Wer möchte mit seinem Loser der Woche denn mal anfangen? Sebastian, du hast
einen chinesischen Wert. Ich fange gerne an. Ja. Ich habe einen China-Wert, ich bin nicht investiert, aber viele sind ja investiert in Xiaomi. Und Xiaomi war ja wirklich lange in einem Abwärtstrend, ging nach unten, ist dann im Juli um 50% nach oben gesprungen, um jetzt innerhalb von 5 Tagen wieder um 15% zu fallen. Und da dachte ich mir, okay, da schaue ich gerne mal rein, was waren da so die Hintergründe? Und die Hintergründe waren zum einen, Xiaomi hat ein neues SUV-Modell mit einem sehr, sehr aggressiven Pricing auf den Markt gebracht. Und da haben natürlich viele Aktionäre Bedenken, ob man damit überhaupt Geld verdienen kann. Denn man darf nicht vergessen, in China gibt es einen extremen Verdrängungswettbewerb in der Automobilbranche. Also während wir in Deutschland natürlich den Atem der Chinesen im Nacken spüren innerhalb der Automobilbranche, ist es in China nicht anders. Da gibt es über 120 Anbieter, von denen vielleicht 5 gerade mal Geld verdienen. Und Xiaomi ist halt mit extrem aggressivem Pricing im Markt, wo man nicht weiß, ob das überhaupt nachhaltig sein kann. Und Xiaomi hat noch ein Problem, wenn wir zurückgehen. Xiaomi macht mittlerweile natürlich Autos auch, kommt ja aus dem Smartphone-Bereich. Und da ist das Problem einfach der steigenden Chippreise und das drückt natürlich auch auf die Margen. Also von daher, eine 15%-Korrektur nach einem 50%-Anstieg finde ich durchaus gerechtfertigt. Jetzt geht es einfach darum, ist das nur eine Korrektur, die man jetzt auch irgendwie begründen kann und dann geht es wieder nach oben? Oder war dieser Anstieg nur so ein kurzer Sprung nach oben und jetzt geht es wieder nach unten? Also ich würde sagen, 25 bis 26 Hongkong-Dollar innerhalb der Aktie sind jetzt so für mich ein entscheidender Wert. Wenn wir da drunter gehen, dann kann man fast sagen, war das halt nur so ein kurzes Aufbäumen und nicht wirklich ein Trendwechsel innerhalb des Abwärtstrends.
Okay, Lars, was ist dein Loser der Woche?
SanDisk hat fürs vierte Quartal einen Umsatz von fast 9 Milliarden gemeldet. Das war ein Plus von 51% gegenüber dem Vorquartal. 372% gegenüber dem Vorjahresquartal. Das war auch mehr, als die Analysten erwartet haben für einen Speicherhersteller. Bruttomarge 84,6%, 6,2 Prozentpunkte über dem Vorquartal. Was im Übrigen nur geht, wenn man eine gewisse Preissetzungsmacht hat. Ansonsten kann man als Speicherhersteller seine Marge nicht so schnell erhöhen. Das bereinigte operative Ergebnis ist auf 7 Milliarden gestiegen, teilweise im Data-Center-Segment Wachstum 437% auf 5,15 Milliarden. Und weil die Mitte der Vorhersage für die zukünftigen Umsätze ein klein bisschen niedriger war als vorher, ist die Aktie aufgrund dieser Zahlen nicht etwa gestiegen, sondern sie ist gefallen. Dazu muss man sagen, dass SanDisk in der Vergangenheit immer sehr konservative Guidance mit uns geteilt hat. Das ist keine Kaufempfehlung, zumal die Aktie jetzt, wie ich gerade sehe, vorbörslich auch 3,82% fester ist. Aber man muss es sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Ich bin nicht investiert. SanDisk hat ein 2027er KGV von unter 6. Das EBIT wird sich in den nächsten 3 Jahren mehr als verdreifachen. Die Net Sales werden sich verdreifachen. Also das sind gigantische Zahlen und das sind überwiegend. Natürlich hängen sie am langen Ende. Also wenn Hynix und Co. aufhören zu produzieren oder überproduzieren, dann wird das ein Schweinezyklus par excellence. Ich glaube aber nach wie vor, dass der Markt phasenweise das Ganze ein bisschen zu früh einpreist. Ich finde es schwierig bei diesen Werten, die allesamt sehr gut gelaufen sind. Ich habe mit den Lesern eine kleine Position im Halbleitersektor aufgebaut. Das heißt eine kleine Position, eine spekulative Position im Halbleitersektor. Da sind diese Werte zum Teil mit drin. Ich weiß, wenn man ein gutes Stück vom Allzeithoch entfernt ist, dann kann man sich das immer schwer vorstellen. Nur ich sag mal so, mit dem Stop unter dem letzten Tief, bei vielen dieser Werten, auch bei SanDisk, darauf zu spekulieren, dass sie ein neues Allzeithoch machen, halte ich für spekulative Anleger für möglich. Ist keine Empfehlung, das zu tun. Aber rein fundamental können die Aktien und sollten die Aktien noch ein gutes Stück höher stehen.
Mein Loser der Woche ist Novo. Die haben bereits letzten Freitag, also vor einer Woche, eine Negativmeldung wieder rausgegeben, also ein Medikament in der Phase 3 Studie ist dann, also hat keinen großartigen Nutzen gegenüber dem Placebo erwirkt, und das ist natürlich negativ angekommen am Markt. Zuvor war Novo eigentlich ganz sah gut aus. Also ich finde, diese Konsolidierung da oben bei den 330 dänischen Kronen, in dem Fall den Euro-Wert, das müssten so um die 42, 44 Euro gewesen sein. Die waren über der 50-Wochen-Linie, 4 Wochen hintereinander. Also man hätte da durchaus gute Gründe auch gehabt, auf einen Anstieg in Richtung 400 dänische Kronen zu spekulieren. Also so in Richtung 50, 51 Euro. Und das haben sie dann halt quasi mit dieser Negativmeldung wieder zunichte gemacht, was sich dann irgendwie wieder einreiht in so diese ganzen anderen Negativmeldungen, die sie in den letzten Jahren produziert haben. Also nur mal hier so ein kleiner Auszug aus dieser Liste. Also quasi Management-Verfehlungen bei der Kapazitätsplanung, Produktionsmängel bei Zukäufen, Gewinnwarnungen, unglückliche IR-Kommunikation, gescheiterte Kooperationen mit Hims & Hers, Studienergebnisse am laufenden Band, die Markterwartungen verfehlt haben und so weiter und so weiter. Jetzt haben sie ganz gute Zahlen gebracht in dieser Woche und haben den Markt insofern enttäuscht, dass sie halt ein bisschen sehr konservativ geguided haben, also was diese Abnehmpräparate anbelangt. Eli Lilly war da deutlich offensiver und Lilly ist dann auch entsprechend gut angekommen am Markt, während die Novo dann abverkauft wurde. Aber es gibt jetzt halt zumindest auch Analystenstimmen, die sagen, also das war definitiv zu konservativ geguided. Wir haben hier Überraschungspotenzial bei der Novo. Das möchte ich hier einfach nur mal mit reingeben. Ich glaube, bei Lilly ist einfach alles Positive drin. Bei Novo muss man immer mit einer Überraschung rechnen, dass vielleicht doch nicht alles Negative drin ist. Also die haben da durchaus immer noch Potenzial, in die falsche Richtung hin zu überraschen. Aber wenn man denn annimmt, dass halt vielleicht schon der Großteil aller negativen Überraschungen bei Novo drin ist, und das kann man, glaube ich, angesichts von einer KGV-Bewertung von Forward sind es jetzt 14, also für 2027, und einer Dividendenrendite von knapp 3,8%. Also das ist schon nicht so, also ich glaube, für jemanden, der jetzt noch keine Historie mit Novo hat und nicht irgendwie 50% hinten ist mit dem Wert, und da kann ich jeden verstehen, der da angesäuert ist, ja, aber für all diejenigen, die da keine Position drin haben, ist es zumindest mal eine Recherche wert, sich da mal eine halbe Stunde Zeit zu nehmen und sich in die Novo einzugraben. Period. Genau.
Sie sind übrigens genau von der 200-Tage-Linie bei 286 Kronen zur Oberseite abgeprallt. Heute ja fast 5% steigen sie. Ja, aber das ist für langfristige Investoren wahrscheinlich nicht so relevant. Und Rest stimme ich so zu.
Yen, US-Dollar. Was ist da los? Man hat ja irgendwie so ein Notizzettel von Scott Bessent wohl gesehen. Wer weiß, vielleicht hat er den ja auch absichtlich so platziert, dass der Fotograf das abschießen konnte. Also Yen kaufen stand da drauf, ne?
Genau. To do buy 5 to 10 billion Yen.
Ja, okay.
Ist auch in der App drin, hatte ich auf dem Posting noch reingepackt bei uns. Also
für all diejenigen, die nicht haben. Was ist da los? Warum kaufen die Amerikaner auf einmal Yen? Was soll das?
Ja, sie kaufen nicht unbedingt Yen, sie unterstützen. Also wir hatten es früher mal besprochen. Ich habe ja auch eine Short-Position in US-Dollar-Yen mit Bidet Plus. Das sind wir jetzt auch im Gewinn. Das ist allerdings ein wilder Ritt, muss man auch sagen, denn die japanische Regierung hat ja lange zugeguckt, wie der Yen abwertet. Das hat auch den japanischen Export natürlich deutlich belebt. Aber jetzt kommt so die Grenze, gerade auch nachdem man natürlich bei Atomkraft nach Fukushima mehrere Werke abgeschalten hat, dass man Energie importieren muss und das natürlich für teuer Geld, wenn ich eine schwache Währung habe. Und man will jetzt also den Yen nicht weiter abwerten lassen. Es gibt so eine Linie, 163, 164 Yen pro Dollar ist so die Bremse und es gab jetzt heftige Interventionen. Und das Problem eigentlich ist, und das ist auch das Interessante, dass der Mechanik innerhalb des Finanzmarktes, wenn die Bank of Japan, also die japanische Notenbank, Yen kauft, muss sie dafür Dollar verkaufen. Und damit sie Dollar hat zum Verkaufen, muss sie ja irgendwas, was Dollar dominiert ist oder nominiert ist, verkaufen. Und das sind amerikanische Staatsanleihen. Und jetzt kommt natürlich herein, dass die Japaner mit die größten Halter von amerikanischen Staatsanleihen sind, dass sie die in den letzten 12 Monaten die Bestände um 100 Milliarden Dollar bereits abgebaut haben. Problem ist, wenn man Anleihen verkauft, steigen in den USA die Zinsen. Das will natürlich Scott Bessent nicht, das will Kevin Warsh nicht und das will Donald Trump nicht. Deswegen, und das finde ich eigentlich so interessant, haben sich die Japaner, also die japanische Notenbank, Geld geliehen bei der Fed. Das heißt, die Fed hat ein Instrument aufgemacht, was sie ganz selten benutzt, die sogenannte FIMA. Das ist die Foreign and International Monetary Authority Repo Facility. Das bedeutet, die japanische Notenbank kann japanische Anleihen bei der Fed parken und bekommt dafür ein Darlehen in Dollar. Und diese Dollar können dann entsprechend verkauft werden und dafür Yen gekauft. Und das ist in meinen Augen auch etwas, was hier gemacht wird, wo Kevin Warsh geblinzelt hat. Und er ganz klar zeigt, es geht ihm alles, was ich schon bei Thema 1 besprochen hatte, es geht ihm komplett um die Refinanzierung der USA. Er tut alles, dass die Zinsen nach unten kommen. Jeder, der irgendwie als ausländischer Investor, als Notenbank hier eine amerikanische Anleihen im größeren Stile verkaufen will oder muss, bekommt Zugang zu dieser Fazilität, damit man eben nicht die Zinsen in den USA nach oben bringt und damit die Refinanzierung gefährdet ist. Also von daher, das ist positiv, würde ich sagen, für die nächsten Aussichten, was mich auch dazu bringt, dass ich mir vorstellen kann, dass die Fed sogar in diesem Jahr die Zinsen nochmal senken wird. Also über Japan zur Geldpolitik in USA haben wir hier eine sehr, sehr interessante Entwicklung.
Mhm. Okay. Und warum besteht jetzt überhaupt die Notwendigkeit, dass der Yen gestützt werden muss?
Weil durch die Schwäche des Yen einfach Energieimporte und alles viel zu teuer werden. Dann hast du die sogenannte importierte Inflation. Und das ist ja etwas, wo sich die Bank of Japan interessanterweise ein bisschen schwer tut, die Zinsen so zu erhöhen, wie es sich eigentlich gehört, weil dann würde auch der Yen stärker werden. Aber man versucht hier die Inflation auch irgendwie in Zaum zu halten. Das heißt, man will die Zinsen nicht so richtig so stark erhöhen, man will aber auch die Währungsabwertung deutlich einschränken. Und das ist ja so die These, warum ich hier eine Short-Position habe, wo ich auf einen starken Yen spekuliere. Aber nicht nur auf die Intervention, was wir gesehen haben, sondern wirklich auf einen Trendwechsel. Man muss aber auch sagen, eine Menge Hedgefonds setzen weiterhin auf eine Schwäche des Yen.
Also was übrigens aus meiner Sicht, wenn dieser Trade aufgeht, deswegen habe ich ja schon, als wir hier das erste Mal drüber gesprochen haben, habe ich gesagt, finde ich ihn gut, weil dann dann gibt es irgendwann diese flutartigen Bewegungen, die wir immer schon mal gesehen haben. Dann geht es vielleicht recht schnell in Richtung 150. Wenn es in Richtung 150 geht, dann werden die normalerweise auch nochmal mit abgeräumt, wie immer die großen runden Marken. Ich würde nur dem ergänzen, weil natürlich die Position, als sie noch unter Wasser war, da hat man vielleicht gedacht, naja, der Hell. Jetzt, wo er Plus ist, denkt man, naja, das sollte ich vielleicht auch machen. Und deswegen nur ein charttechnischer Hinweis. Und ich habe eine ganze Zeit lang, weil die Anzahl der komplexen fundamentalen Nachrichten in einen Währungskurs reinzudrücken, ist so brutal schwer, dass da die Charttechnik wirklich gute Dienste liefert bei Ein- und Ausstiegen. Und wir haben jetzt diese Woche ja eine bullische Wochenkerze. Und es wäre durchaus typisch, wenn wir jetzt eine kleine Erholung, so heißt das Wort, in Richtung 160 sehen würden. Also an diese 21-Wochen-Linie ran. Dann wäre auch, wenn überhaupt jemand sich in der Lage dazu sieht, eigenständig Währungsgeschäfte und das vielleicht noch via Derivaten umzusetzen, dann wäre natürlich auch das Chance-Risiko-Verhältnis für so eine Short-Position interessanter. Also die Wochenkerze sieht jetzt mal bullisch aus, ohne dass dadurch, aber das will Sebastian letztlich auch, ich spreche mal für ihn, denn wenn sowas so einen Ausverkaufscharakter hat und den behält das für mehr als ein paar Tage, dann ist das meist die Bewegung gewesen. Dann müssen nämlich alle auflösen, dann gibt es diese Zwangsliquidation und dann ist der Zeitpunkt, wo du deine Gewinne realisierst. Wenn du einen größeren Abwärtstrend möchtest, dann begrüßt du die Zwischenerholung, weil das eben noch nicht heiß gelaufen ist. Also unter dem Aspekt, ich finde die Positionierung nach wie vor spannend. Ich habe es ein bisschen anders umgesetzt, weil ich finde, der Nikkei sieht auch sehr stark aus.
Also, da das hier eine Short-Position ist, heißt es, es ist eine umgedrehte Long-Position. Und eigentlich heißt es ja immer Long, also es geht nach oben. Quasi Long ist immer die Treppe am schönsten. Und aber wenn es nach unten geht, dann ist meist geht's mit dem Lift runter, mit dem Aufzug, ne, direkt.
Das stimmt.
Und das ist jetzt abwärts umgedreht, heißt das. Genau, abwärts geht's immer schneller, aber in dem Fall willst du halt nicht diese Abwärtsstrecke ganz schnell haben, weil die Treppe nach unten jetzt schöner wäre für den Short-Trend. So. Oder?
Ja, das so, eine ist das, halt so ein Flush und das bedeutet, alles entlädt sich auf einmal und das andere und ist ein Trend. Und zu einem Trend gehört eben zwei Schritte in die eine Richtung, ein Schritt in die andere Richtung.
Ja. Ja.
Das entspricht auch eher so ein bisschen Sebastians Phlegma als jetzt so ein ganz hektisch alles schnell rein. Das soll ein schöner Trend sein, wo man nachher sagt, ah, das habe ich mal.
Ich glaube, Sebastian,
das habe ich wohl richtig gemacht.
Während dieser 72 Minuten, die wir jetzt schon hier miteinander plaudern, hat Sebastian bestimmt so 100, 200 Trades umgesetzt gerade, oder?
Garantiert nicht.
So immer auf Tick-Basis.
Ja, ganz genau.
Ja. Okay, ja, sinnvoller wird's nicht mehr heute. Vielen, vielen Dank für eure Einlassung, Lars, Sebastian, und auch für eure Aufmerksamkeit, liebe Zuhörer. Und ich werde mich jetzt, glaube ich, nochmal fleißig mit Jan eindecken, denn anscheinend kann man da jetzt günstig Urlaub machen.
Absolut, ja. Das ist ein Tipp. Also Mittagessen oder Abendessen in Tokio teilweise deutlich günstiger, als wenn du in einer europäischen Stadt oder USA gehst. Also die Yen-Schwäche merkt man da direkt am eigenen Leib im positiven Sinn.
Und damit ein schönes Wochenende und eine gute Woche euch. Macht's gut.
Macht's gut. Arigato.
Bis bald.